Hallo und herzlich willkommen zu unserer 41. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas.
Ja, und Werner.
Ja, tete. Eigentlich können wir heute noch Feuerwerk machen, denn tatsächlich haben wir letzte Woche, also Ende Januar 2024, für die, die zeitlich nicht synchron hören, die 100.000 geknackt. Das ist schon der Hammer. Also so ein Interesse an unserem Podcast hätten wir irgendwie nicht erwartet, als Werner und ich damit begonnen haben. Und manche Folgen wurden über 4.500 Mal abgerufen. Also zum Beispiel die Folge 11, die führt unsere Top-Charts an. Das war die Folge zum Thema Trauma. Ja, also vielleicht an dieser Stelle mal ein ganz herzliches Danke an unsere Gäste und natürlich auch an die Zuhörerinnen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Und wir hätten nie gedacht, dass wir da so eine tolle Resonanz, auch dass uns immer wieder Leute schreiben, uns Ideen schicken, die wir dann auch, wenn es geht, immer umsetzen und so.
Also immer willkommen. Ja, und auch in dieser Folge, das ist eigentlich schon, passt schon schön. Also wir hatten ja erst gedacht, es wird vielleicht unsere 40. Folge, so eine Jubiläumsfolge gewesen. Aber jetzt ist es die 41. Folge und auch eine besondere Folge, denn das hatten wir vorher noch nie gemacht. Wir hatten vorher noch nie einen Beitrag in zwei Teilen. Und das ist der zweite Teil zu der Erkrankung Schizophrenie. Den ersten Teil hatten wir in der vorletzten Folge besprochen, nämlich in der Folge 39.
Ja, und damals gab es einen Cliffhanger. Es war so spannend und so toll berichtet von dir, Jens. Wir kommen gleich zu dir. Wir sind heute, haben heute wieder einen Gast, Jens Jüttner. Und ich sage noch ein paar Daten zu deiner Person. Du bist Fachmann in mehrfacher Hinsicht. Du kennst diese Erkrankung Schizophrenie deshalb so gut, weil du davon betroffen bist. Gleichzeitig bist du aber auch Fachmann im Recherchieren, das bist du von deinem Erstberuf, du bist Rechtsanwalt und du bist auch Autor, hast sozusagen über deine Erkrankung geschrieben, aber nicht nur über deine Erkrankung, sondern auch Fantasy-Romane veröffentlicht. Und dann, last but not least, bist du auch Teil eines Behandlungsteams, weil du eine Ex-In-Weiterbildung gemacht hast und hier als Genesungsbegleiter eingestellt bist. Ja, bevor wir jetzt gleich zu der Fortsetzung deiner super spannenden Lebensgeschichte kommen oder deiner Krankheitsgeschichte, bevor wir den Cliffhanger auflösen, haben Andreas und ich gedacht, wir könnten so im lockeren Gespräch unseren Hörern noch so ein paar Fakten liefern zum Thema Psychose und Schizophrenie. Man hat es gehört, was mit dir passiert ist. Der Cliffhanger war, dass du in so einer geschlossenen Station aufwachst. Aber warum passiert denn sowas? Was ist das für eine komische Erkrankung, wo man sozusagen so komische Wahrnehmungen hat und so komische Sachen denkt? Und diese komischen Sachen, die man denkt, da sind wir vielleicht bei dem ersten Punkt, das ist ein Wahn, und das hast du ja berichtet, dass du so das Gefühl hattest, dass Leute eine Beziehung zu dir haben, dass der Radio mit dir spricht, und das sind sozusagen so diese Hauptsymptome einer Schizophrenie, eine ganz wesentliche Symptome, diese Wahnsymptomatik. Was auch noch kennzeichnend ist, sind Halluzinationen. Hattest du auch gehabt?
Genau, Stimmen habe ich auch gehört.
Stimmen hast du auch gehört, ja.
Und aus der Steckdose wurde, glaube ich, aus dem Fernsehen so die eigenen Ich-Grenzen werden aufgelöst. Aus dem Fernsehen, hast du erzählt, wurdest du abgehört oder die haben alles mitbekommen.
Ja, Mikrofone, Kameras in meiner Wohnung,
Ja. Dann denkt man sich, ja, hab ich das auch, haben das viele. Ja, so ganz wenige haben das nicht. 1-2% in allen unterschiedlichen Bevölkerungen. Das ist jetzt keine Besonderheit der westlichen Welt oder auch von Europa, sondern man hat so Studien gemacht und kommt so auf 1-2% von Leuten, die diese Erkrankung halt haben.
Das ist gar nicht wenig, sage ich immer, weil in der Somatik, also wenn man jetzt irgendwie Herz hat oder irgendwas, da rechnet man Erkrankungen auf 100.000.
Ja.
Während wir ja jetzt hier auf 100 rechnen. Ja. Das finde ich immer noch mal wichtig zu betonen. Man denkt ja immer, Psychiatrie ist sowas Seltenes. Ich sage immer, nee, so ganz selten ist das nicht. Das betrifft doch sehr, sehr viele Menschen. Und unser Podcast trägt es ja auch im Titel Psychiatrie im Alltag. Wir haben es gemacht, weil nach der EU, je nachdem, wie man das guckt, aber auch EU-weit etwa 30% der EU-Bevölkerung von einer psychiatrischen Krise im Laufe ihres Lebens betroffen sind. 30% ist jeder Dritte. Also von uns drei hier im Raum mindestens einer.
Genau. Und gut, es ist jetzt halt eine von sehr vielen Erkrankungen und die hat immerhin noch 1-2% der Bevölkerung. Genau. Und man überlegt, man fragt sich vielleicht auch, haben das Kinder, haben das ältere Menschen? Man kann es über sein Leben hinweg haben und meistens tritt es auf in der späten Jugend oder im frühen Erwachsenenalter. Und dann können sich so solche Episoden, solche Schübe bilden. Die bilden sich oft zurück, aber sie können auch wiederkommen. Und du hast sozusagen Pech gehabt im Krankheitsverlauf. Bei dir sind sie mehrfach wiedergekommen. Aber auch wenn sie mehrfach wiederkommen, diese Schübe, kann man dann doch wieder auf ein Niveau kommen, wo es gut klappt und wo man auch beruflich zufrieden, erfolgreich ist. Und da bist du eigentlich ein gutes Beispiel sozusagen. Aber es gibt auch Leute, die haben nur eine einzige psychotische Episode in der Jugend und dann kommt es gar nicht wieder. Aber umso besser, dass du jetzt schon mal ein Beispiel lieferst und auch vielleicht Mut machen kannst, gegenüber Leuten, die auch schon mehrere Phasen hatten, so wie du.
Was man vielleicht auch sagen kann, ja. Diese Schübe werden ausgelöst, also nach dem heutigen Verständnis in der Regel, durch außergewöhnliche Stresssituationen. Hattest du auch gut beschrieben, du warst irgendwie am Ende des Studiums, du hast dann quasi noch promoviert oder angefangen, deine Dissertation zu schreiben. Und das sind dann oft so Sachen, wenn da viele Sachen zusammenkommen, vielleicht dann noch eine Partnerschaftsgeschichte oder sowas, dass man.
Weil der ein oder andere Joint.
Der ein oder andere Joint hat.
Zu vernachlässigen.
Den habe ich jetzt unterschlagen. Sorry. Stimmt, wir sind ja hier unter uns. Genau. Okay, auch das kann natürlich tatsächlich auch nochmal ein Faktor sein, der das beeinflusst.
Ja, also war bei der zweiten, also jetzt, wo wir gleich einsetzen, wir werden ja gleich diese Geschichte.
Gleich wollen wir ja den Karren aus dem Dreck ziehen,
genau. Und da war es, wenn ich mich richtig erinnere, an unsere vorherige Folge, da war es ja so, dass du im Beruf, wieder in den Beruf zurückgekehrt bist und dann als Rechtsanwalt total zugeballert wurdest
mit
ganz vielen Fällen.
Also dieser großen
so Kanzlei. So eine ähnliche Stresssituation wie da im Studium auch wieder. Wobei das Modell nennt sich Vulnerabilitätsstressmodell, mit dem man sich erklärt. Es sozusagen geht davon aus, dass alle Menschen psychotisch werden können, nur dass die Grenze, dass das Level unterschiedlich ist. Wenn man halt vielleicht mit einer höheren Verletzlichkeit geboren wurde, reicht so ein starker Berufsstress. Und oder so ein starker Studienstress wie bei dir jetzt, Jens, aber es gibt sicher auch so super abgebrühte Menschen, denen wird es nichts ausmachen, die könnten doppelt so viel Stress haben. Du, wahrscheinlich ist dir auch klar geworden, im Laufe deiner Erkrankung, dass du halt wegen dieser Erkrankung mehr aufpassen musst, dass du sozusagen, weil dein Stresslevel da etwas abgesetzt ist, sozusagen, ab wann du mit einer Psychose reagierst.
Ja, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man irgendwann einsieht, dass, also ich habe ja zwischendurch auch dann über mehrere Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet, war da nicht psychotisch, hatte also keine Positivsymptome, aber ich steckte tief in der Negativsymptomatik.
Das haben wir gar nicht gesagt, es gibt auch die Negativsymptome,
genau,
die auch, wo man sich zurückzieht, dass man weniger redet.
Vergleichbar mit einer Depression.
Ja, genau, richtig. Ne? Ja, genau.
Also einfach ich war zwar hochfunktional, aber es war alles ein Kampf. Morgens aufstehen war ein Kampf, aber das hatte ich auch schon berichtet in der letzten Folge. Und letztlich dann die 2014, die neue Psychose, da war dann der Auslöser zum einen die Trennung von meiner Frau. Da bin ich noch weiter in die Depression abgerutscht, habe dann irgendwann die Schuld immer mehr bei den Medikamenten gesucht, warum ich auch so antriebslos und so leer ausgebrannt bin und habe die dann abgesetzt. Das heißt, die Psychose 2014 war dann wirklich eine Absetzpsychose, eine Rebound-Psychose. Ah, okay. Also ich habe da wirklich von jetzt auf gleich und dann bin ich wirklich nach Absetzen der Medikamente innerhalb von 3-4 Wochen in einen sehr ausgeprägten, heftigen Wahn abgerutscht.
Das passt doch, da können wir jetzt wunderbar
anschließen. Also sagen wir nochmal Hallo Jens, haben wir eben
gehört. Ja, schön, dass wir uns ja, ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin, genau.
Super. Und jetzt, letzte Mal ist die Karre richtig in den Dreck gekommen, hast du gesagt.
Ja.
Du bist aufgewacht auf einer geschlossenen Station, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen fixiert.
Und genau.
Die Ärztin hat dir gesagt, wirklich. Sie bleiben jetzt hier und du hast gesagt, nö, ich bin Rechtsanwalt, das können sie nie machen. Und die hat gesagt, kann ich doch.
Und dann war plötzlich so ein Filmriss und dann wachtest du auf und stelltest fest, du bist auf einer geschlossenen Station.
Ja.
Gegen deinen Willen. Das finde ich schon heftig. Und ja. Ich denke, die meisten Hörer wollen auf jeden Fall wissen, wie das weitergeht, wie du es überhaupt geschafft hast, dann aus der Situation raus, ja, dein Leben wieder zu neu zu strukturieren und ja. wieder zurückzukehren in die Gesellschaft und da so ein Recovery zu schaffen, würde ich mal sagen.
Ja, also da in dieser Klinik, wo ich war, auf der geschlossenen Station, da kam dann irgendwann auch der Richter zur Anhörung, weil nach 24 Stunden muss ja spätestens ein Richter kommen, um nach PsychKG dann den Unterbringungsbeschluss auch aufrechtzuerhalten.
Also PsychKG ist psychiatrisches Krankengesetz?
Genau.
Ja. Genau.
Wenn jemand also gegen seinen Willen in der Psychiatrie untergebracht werden soll. Und da hatte man mir im Zwischenzeitlich hatten mich auch schon meine Eltern dann besucht. Und dann hat man mir auch gesagt, Herr Jüttner, das Beste ist, wenn Sie sagen, Sie bleiben freiwillig hier, dann müssen wir kein großes Theater machen. Und dann bin ich auch zu der Anhörung. Und dann hat der Richter mich gefragt, ja, habe ich gesagt, ja, wo soll ich denn jetzt sonst hin? Ich weiß ja eh nicht, wo ich hin soll. Und dann meinte er, ja gut, dann bleiben Sie 6 Wochen hier. Und dann war das halt quasi beschlossen, dass ich 6 Wochen in der Psychiatrie bleiben muss. Ich hatte dann aber insofern Glück, weil ich ja in meinem Wahn einige Kilometer gelaufen war ich nicht in meiner Heimatstadt aufgegriffen worden.
Ah, okay.
Und jetzt hatte man mittlerweile meine Eltern ausfindig gemacht und meine Personalien auch. Und dann hat man gesehen, zuständig ist eigentlich die Stadt Düsseldorf.
Ah.
Und so ging es dann ganz schnell, dass ich aus dieser doch eher unangenehmen Station, wie ich sie empfunden habe, wo auch die Security auf dem Flur saß, und wurde ich dann verlegt in ein kleines Krankenhaus im Düsseldorfer Norden. Und da war dann die geschützte Station schon, sage ich mal, so vom Erscheinungsbild her angenehmer. Ja, da war mehr Platz, da war ein großes Außengelände, das andere war in der 7. Etage in einem Hochhaus. Hier hatte man einen Garten und so. Also da war schon mal, sag ich mal, vom äußeren Bild her, es war nicht so überfüllt.
Schöner Park.
Ein schöner Park, genau. Und also da bin ich dann, da meinte dann ein Arzt auch, ich glaube, der damalige Chefarzt, hat längst gewechselt. Da war ich dann relativ schnell auch wieder klar, weil ich ja auch schon dann wieder Neuroleptika bekommen hatte. Und der meinte, als er sich das so von mir angehört hat, auch mit der Negativsymptomatik und all dem, ja, was können wir denn machen? Vielleicht ändern wir mal die Medikation. Das hatte man vorher ja nicht gemacht. Und dann hat er ein anderes Neuroleptikum verschrieben und dazu noch sich überlegt, vielleicht geht es auch ein bisschen mehr in den schizoaffektiven Bereich. Also eine schizoaffektive Störung, quasi eine Mischung aus Schizophrenie und einer bipolaren affektiven Störung. So. Und hat dann zusätzlich zu einem neuen Neuroleptikum noch einen Mood Stabilizer angesetzt. Und unter dieser neuen Medikation ging es mir dann relativ schnell besser. Also da war so, die neue Medikation war quasi das, was mir wieder so den Boden unter den Füßen gegeben hat, ne, worauf ich aufbauen konnte. Also ich habe dann noch mehrere Monate, Jahre gebraucht, um voll zurück ins Leben zu kommen, weil so eine Schizophrenie auch über Jahre, das schüttelt man nicht mal eben so aus den Kleidern, das nimmt man mit.
Ja.
Und da war viel Training nötig. Aber ich glaube, was mir auch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt heute mit Patienten arbeite in der Klinik, wenn man festgestellt hat, dass man bei einer Sache, und das war jetzt der Job als Rechtsanwalt, dass ich da immer wieder vor eine Wand gelaufen bin. Ja. Es hat halt irgendwie nicht funktioniert.
Ja.
Wahrscheinlich bin ich auch nicht dafür gemacht, stundenlang in Akten zu blättern und am Rechner zu sitzen. Dazu der Stress, der Druck. Dann muss man auch vielleicht was in seinem Leben ändern. Und da muss man eine Perspektive nach vorne entwickeln. Und das war bei mir dann irgendwie ja, ich habe erstmal war ich froh und erleichtert, dass ich aus dem Anwaltsjob raus war. Habe dann auch erstmal 4 oder 6 Wochen, glaube ich, auch erstmal gar nichts gemacht.
Du warst raus, weil man dir gekündigt hat oder weil du
Nee, ich war lange krankgeschrieben, ja. Schon als ich dann auch als das mit meiner Frau zu Ende ging. Genau, ich war lange krankgeschrieben und dann bin ich erstmal befristet auch aus dem Krankengeld quasi in die Erwerbsminderungsrente gekommen.
Mhm. Ah, genau. Normaler genau. Vorgang, wenn man ganz lange krankgeschrieben ist, meldet sich die Rentenversicherung oder umgekehrt.
Die Krankenkasse meldet sich und sagt, wollen Sie nicht mal lieber in die Rentenversicherung? Ja, genau, weil kein Krankengeld mehr.
Auf einen Rentenantrag.
Genau, genau. Ja.
Das hast du gemacht.
Genau, und dann war ich halt erstmal 2 Jahre befristet in Rente, mhm, und hatte insofern erstmal nicht mehr diesen Stress vor der Brust.
Ich kann mir vorstellen, es macht eine totale Veränderung. Hm. Ich bin ja auch jetzt Rentner, also ich finde, das hat was. Das ja. Irgendwie, also ich habe das für mich auch gespürt. Es hat eine totale Entlastungsfunktion.
Also ich musste halt nicht mehr funktionieren. Hm. Ne? Ja, ja. Genau. Und auch die Trennung von meiner Frau, die damals sehr schwierig für mich war. Wir haben ja heute, wie gesagt, ein super Verhältnis, erziehen unseren Sohn zusammen, sind gut befreundet. Hm. Aber es war gleichzeitig auch noch eine weitere Entlastung, nicht mehr als Ehemann, als Vater funktionieren zu müssen erstmal. Ja? Mhm. Also ich war vorher eingebunden, ich musste als Ehemann funktionieren, als Vater funktionieren, als Anwalt funktionieren. Mhm. Und das war jetzt alles weg. Mhm. Mhm. Und ich weiß, ich habe mir dann irgendwo eine kleine Wohnung gesucht und habe dann wirklich erstmal in den Tag hineingelebt. Ja? Also so 6 oder vielleicht auch 8 Wochen einfach nur viel auf dem Sofa gesessen, Kaffee getrunken, hin und wieder mal eine Zigarette rauchen gegangen und einfach erstmal nichts gemacht. Und ich hatte auch so dieses Gefühl, ich dachte mir so, ich will auch eigentlich gar nicht mehr. Es reicht irgendwie und diese Belastung. Und für mich würde das auch reichen, wenn ich dieses kleine, für andere vielleicht langweilige Leben bis ans Ende meiner Tage so weiterfristen würde, war für mich eine total gute Vorstellung in dem Moment. Ja,
nach allem Stress. Ne?
Ja, habe ich da erstmal gesessen. Und dann kam irgendwie so nach einer gewissen Zeit irgendwas, was ich schon ganz lange nicht mehr gespürt hatte, nämlich sowas wie Langeweile auf. Ja? Dann wurde es mir doch ein bisschen langweilig. Und dazu kam dann auch wieder Neugier. Also Neugier aufs Leben, ja.
Ich so. Glaube, mir fehlt gerade was, das muss hier genannt werden. Und zwar, ich habe ja dein Buch gelesen.
Ja.
Da fällt mir jetzt gerade ein, dass du diesen entscheidenden Wechsel sozusagen oder diese Entlastung führst du zurück auf einen völlig untherapeutischen Rat einer Therapeutin. Und zwar hattest du, glaube ich, eine Therapeutin, die dir geraten hat, die dich gefragt hat, was willst du am liebsten machen? Und es war eigentlich völlig klar, dass die alle zu dir sagen würden, sie brauchen eine Tagesstruktur, sie brauchen
Strukturpläne. Ich war ja mehrfach in der Klinik und Ergotherapeuten, was die sehr gerne mit einem machen, ist ein Strukturplan für die Woche. Ne?
Wir müssen das ketzerisch jetzt einfach mal sagen. Wichtig. Und da hat jemand sich gewagt zu sagen, gegen jede Lehrmeinung zu dir gesagt, also Herr Jüttner, wenn Sie nichts machen wollen, dann machen Sie das. Am besten ist es, Sie machen jetzt gar nichts.
Ja,
so irgendein Rat muss
ich. Genau, also das war eine junge Therapeutin. Ich weiß mittlerweile übrigens auch, dass das ja auch wieder eine Form von Therapie ist und dass das Ganze dann ein paradoxer Eingriff heißt. Ja, da hat sie mich ja doppelt ausgetrickst, indem sie so getan hat, als würde sie nicht angreifen, aber eigentlich doch eine paradoxe Intervention gemacht hat.
Machen Sie nichts.
Genau. Aber ja, ich kam zu dieser jungen Therapeutin und sie meinte so, ja, jetzt sind Sie aus der Klinik, Sie sind ja auch berentet. Wie geht's denn jetzt weiter? Was haben wir denn so für Pläne? Und dann fing ich an. Ja, ich weiß, ich müsste mir einen Strukturplan machen und Struktur ist wichtig und so. Und dann guckte sie mich an und meinte nicht, was sie glauben, was sie müssen. Was möchten sie machen? Und dann habe ich, glaube ich, so aus tiefstem Herzen gesagt, am liebsten würde ich einfach gar nichts machen. Einfach nur auf dem Sofa sitzen und nichts machen. Dann machen Sie das. Sie haben keinerlei Verpflichtungen zurzeit. Sie sind berentet. Also dann probieren Sie es aus. Wenn Sie in 4 Wochen damit nicht weitergekommen sind, können wir uns immer noch was anderes überlegen. Ja. Aber machen Sie einfach mal nichts.
Korrekte Antwort.
Ja. Und das habe ich gemacht. Und dann kam, wie gesagt, irgendwann tatsächlich Langeweile und Neugierde, ja, wieder auf.
Das war der richtige Rat. Das war also richtig.
Ja,
das
also es ist
erstmal nichts zu machen.
Es ist quasi, sage ich mal, dieser Funke, diese Lust, vielleicht doch wieder mehr die Welt zu entdecken, ist von alleine wieder angesprungen, ja. Also ich weiß, ich habe dann erst relativ viel am Rechner wieder über WhatsApp Kontakt zu Leuten aufgenommen, online am Rechner gespielt, mit anderen Leuten wieder in Kontakt getreten. Und irgendwann bin ich dann auch raus und bin einfach viel spazieren gegangen auch, bin in die Stadt gegangen, bin Kaffee trinken gegangen und ja, habe so quasi dann mir so eine Neugier und so eine Lust aufs Leben wieder neu entdeckt. Und dann kam so eins zum anderen. Ja. Ich habe mir dann eben keinen Strukturplan gemacht als Stundenplan, sondern ich bin einfach morgens aus dem Haus und bin spazieren gewesen, habe hier und da einen Kaffee getrunken, hatte meine Stammlokale, habe mich da mit den gleichen Leuten unterhalten, bin dann irgendwann im Schwimmbad gelandet, weil mich jemand mitgenommen hat, du Aqua Fitness, das könnten wir mal zusammen machen, bin dann 3-4 Mal die Woche zu diesem Aqua Fitness Sport und Schwimmen gegangen und so hat sich eins nach aus dem anderen ergeben. Die suchten dann irgendwann eine Aushilfe, dann habe ich mir gedacht, wenn ich eh schon 3 oder 4 Mal die Woche hier bin, kann ich ja auch den Aushilfsbademeister machen und hier Aqua Fitness Kurse leiten, das hat mir dann auch Spaß gemacht und so hat sich quasi ein neuer Alltag bei mir aufgebaut. Ja, es hat sich eins aus mir heraus quasi so ergeben, eins zum anderen. Ne? Und ja, das hat sich immer weiterentwickelt. Ich habe nebenher geschrieben.
Diese Fantasy-Bücher?
Genau, Science-Fiction-Fantasy so ein bisschen. Da hatte ich dann auch eins veröffentlicht. Hatte dann Werbung in einem Podcast dafür gemacht, glaube ich, von einer Bekannten. Und hatte dann in dem Interview erzählt, dass ich das Buch, das war schon ein älteres Buch, das ich da veröffentlicht habe, in einer Psychose geschrieben hatte. Und da gab es dann so die ersten Reaktionen auf Social Media. Ach, interessant, Psychose. Und dann kamen immer mehr Leute, Autorenkollegen, die so meinten, Mensch Jens, wenn du sowas erlebt hast, warum schreibst du nicht darüber mal ein Buch? Das wäre doch ein Thema. Ich meine, du bist Autor, du hast das erlebt, schreib doch ein Buch darüber. Und eigentlich wollte ich zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr mit Psychiatrie zu tun haben. Ja, ich war froh, dass ich mein Leben hatte unter, in Anführungszeichen, gesunden Leuten, in einem gesunden Umfeld. Und ich wollte auch mit Selbsthilfegruppen und all dem, da wollte ich auch nichts zu tun haben eigentlich, so richtig. Das war mir alles zu negativ besetzt noch, obwohl es schon 3-4 Jahre her war, dass ich das letzte Mal in der Klinik war. Aber irgendwann haben mich die Leute dann doch überredet. Dann habe ich mir gedacht, okay, du schreibst dieses eine Buch, du setzt dich jetzt hin, schreibst alles auf, was du über die Krankheit weißt, ja, und dann veröffentlichst du das und dann ist das in der Welt und dann ist gut. So. Ja, und so war es dann auch. Ich habe schnell einen Verlag gefunden, es wurde veröffentlicht. Aber so ein Buch hat natürlich auch Resonanz.
Es hat Leser.
Es hat Leser, ja.
Und heutzutage können die sich melden.
Genau, es hat Leser. Es stößt auf Resonanz. Ich habe dann auch ein bisschen Werbung dafür gemacht. War dann auch hier mal im Fernsehen oder da mal ein Zeitungsinterview oder so. Und irgendwie habe ich gemerkt, dann in Gesprächen mit den Leuten, ich bin dann auch zu den Düsseldorfer Psychiatriegesprächen mal eingeladen worden, bin da mal hingegangen und so und habe da gemerkt, Mensch, eigentlich finde ich das Thema doch spannend. Ja, und ich könnte mir vorstellen, nicht nur abstrakt dieses Buch abzusondern, sondern vielleicht auch irgendwie in dem Bereich unmittelbar mit Patienten was zu machen. Und da habe ich dann das erste Mal von Ex-In gehört, dieser Genesungsbegleitung. Ex-In, was ja mittlerweile schon relativ bekannt ist, so lange gibt es das ja noch gar nicht.
Haben wir auch schon Folgen zu gemacht?
Genau.
Wir haben.
Und habe mich dann für den Kurs angemeldet. Ja, und arbeite jetzt seit 3 Jahren im sozialpsychiatrischen Zentrum als Genesungsbegleiter, seit über 2 Jahren hier in der Landesklinik und habe da Spaß dran.
Also, in Neuss hast du den Kurs gemacht?
Genau, bei der Frau Hiltscher, genau.
Ah ja.
Ja, St. Augustinus Gruppe.
Augustinus Neuss, in der Gegenwelt Neuss. Mhm.
Genau.
In Bielefeld gibt es, glaube ich, auch ein Zentrum. Siegburg habe ich mal.
In Köln. Siegburg waren wir
doch. In Siegburg waren wir, da haben wir die Ex-In-Folge gemacht.
Genau. In Köln gibt es eine und wir sind jetzt vom SBZ hier in Düsseldorf, kann ich gleich schon mal Werbung machen, ja. Wollen wir spätestens übernächstes, vielleicht schon im Herbst nächsten Jahres, auch eine Ex-In-Ausbildung in Düsseldorf anbieten.
Ein guter Hinweis.
Und zwar in Kooperation mit der VHS. Mhm, das super. Wird über das VHS-Programm dann auch laufen. Mhm. Und das heißt also, ich bin ja auch Düsseldorfer und bin dann nach Neuss gegangen für den Kurs. Mhm. Aber die hatten jetzt, da läuft jetzt gerade wieder ein neuer Kurs, die hatten über 60 Anmeldungen, aber ja nur 20 Plätze. Ah. Das heißt, die Nachfrage ist da und es wird wahrscheinlich dann auch bald hier in Düsseldorf was geben.
Sehr cool. Also ein cooler Hinweis. Wir wissen zum Beispiel auch von unserer anderen Folge, die wir hier in Düsseldorf gemacht haben, dass es Hörerinnen in Düsseldorf gibt. Also weil nämlich, das war die Folge Tabu Suizid. Ja. Da haben sich nämlich tatsächlich Menschen auch in der Selbsthilfegruppe gemeldet.
Ah ja,
also das, okay. Das sind so schöne Feedbacks, die man dann kriegt. Also von daher, guter Moment, gute Andeutung vielleicht für die Zuhörerinnen hier im Raum Düsseldorf, dass es bald dann auch in Düsseldorf eine Ex-In-Ausbildung geben
wird. Ja, also es gibt nicht so viel in Nordrhein-Westfalen, der ganze Norden, also auch Ruhrgebiet, Essen, Duisburg, Mülheim und sowas, da gibt es keine, also da können wir gut durchaus vorstellen, wenn in Düsseldorf was gibt, dass auch da aus dieser Region
zu euch kommt. Der süddeutsche Raum ist da wesentlich weiter, ne?
Ah ja.
Okay. Glaube ich, was so die Abdeckung mit Ex-In-Kursen angeht.
Wo wird man sich dann melden? Weil ich interessiere mich auch dafür und also nicht für mich selber, aber ich kenne Menschen, denen ich das gerne empfehlen würde, so einen Ex-In-Kurs zu machen. Und ich war auf der Homepage von
Ex-In-Deutschland.
Da wird man, entdeckt man die gibt's NRW-Unterseiten. Den Link habe ich schon rausgesucht, stellen wir in die Shownotes. Und aber von Düsseldorf gibt es noch nichts.
Noch nicht, nee. Es ist noch in der Planung, aber es wird tatsächlich über die VHS laufen.
Ah, ja.
Also in den Gebäuden der VHS und wahrscheinlich auch so, dass es im Kursprogramm der VHS dann sehr halt cool. einen Kurs angeboten
das finde ich gut, sehr cool. Ja.
Dann in der Nähe von deinem Hauptbahnhof.
Ja, genau. Gut erreichbar,
gut erreichbar. Ja. Tolle. Wenn sich Menschen dafür interessieren, können die dann per Mail an dich Kontakt aufnehmen? Hast du da mehr mit zu tun?
Also auf jeden Fall einfach stadtdüsseldorf.de, sozialpsychiatrisches Zentrum.
Okay.
Das ist, denke ich, die beste. Also düsseldorf.de, von der Stadt die Homepage und da mal unter SPZ, sozialpsychiatrisches das Zentrum. Das ist
in der Talstraße.
Das war früher in der Talstraße, ist jetzt auch hinterm Hauptbahnhof.
Ach, ist da auch mal von
Ah ja.
Haben wir einen kleinen Exkurs gemacht. Kommen wir zurück. Wir sind ja dabei, die Karren aus dem Dreck zu ziehen. Du bist ja jetzt schon viele Jahre im psychiatrischen Bereich tätig.
Das ist ja dein Leben, dass du sozusagen die Ex-In-Ausbildung sozusagen gemacht hast.
Also
die waren wie lange?
Die dauert ein Jahr.
Okay. Und bist du jetzt fertig oder bist du noch?
Nee. Ich bin seit 2 Jahren fertig.
Ja, okay.
Habe die Ausbildung fertig und arbeite eigentlich schon seit 3 Jahren im SPZ und jetzt seit 2 Jahren hier in der Klinik.
Ah, okay.
Genau. Und ansonsten bin ich viel als Referent und mit Lesungen eigentlich in Deutschland unterwegs. Mhm. Mit meinem Buch werde da vor allen Dingen von Sozialverbänden eingeladen, von Kliniken. Wenn dann Tag der offenen Tür ist oder ein Jubiläum oder so, dann wollen die immer gerne auch mal eine Lesung dabei haben oder irgendwie einen Vortrag. Mhm. Und das mache ich sehr gerne. Und das ist auch eine schöne Arbeit. So, das macht mir Spaß, unmittelbar vor Publikum dann das Feedback direkt von den Leuten zu bekommen. Und wir versuchen dann auch immer im Anschluss an die Lesung einen kleinen Trialog zu machen. Also ich beantworte auch natürlich, wenn das nicht gewünscht ist, alleine dann Fragen. Aber ich finde es immer schöner, wenn dann ich so 40, 45 Minuten erzählt und gelesen habe von meiner Geschichte, wenn dann sich noch ein Profi und ein Angehöriger mit auf die Bühne setzen. Und wir dann mit dem Publikum quasi einen Trialog machen. Dann haben wir meistens einen Psychiater da sitzen, könnte aber auch ein Psychologe oder irgendein Profi sein, eine Angehörigenvertreterin, die wir dann vor Ort aus der Selbsthilfe der Angehörigen oder so häufig bekommen. Und dann machen wir so einen Trialog und da kommen immer ganz sehr interessierte Fragen. Die Leute, denen brennt es ja häufig, ne? Unter den Nägeln ihre Fragen loszuwerden. Vieles, es gibt halt kein Patentrezept. Ja? Das kann ich den Leuten, muss ich ihnen dann auch sagen. Ne? Viele Angehörige kommen dann, was soll ich denn machen? Mein Sohn, der ist einfach nicht krankheitseinsichtig und der nimmt die Medikamente nicht und der fährt sein Leben vor die Wand. Und wie kann ich das? Und ja, ganz schwere Schicksale auch. Ne?
Kann man empfehlen, einfach deine Geschichte durchzulesen. Man würde ja dann sagen, der kriegt sein Leben nicht auf die Reihe, würde man sofort Strukturplan machen. Aber es kommt dann irgendwie auf anderen Wegen. Ich kann es trotzdem führen viele Wege unter Umständen zum Ziel. Und das finde ich ein gutes Beispiel von dir.
Ich meine, wichtig ist nochmal auch, dass man sagt, es gibt nicht das Patentrezept, sondern tatsächlich sind die Krankheitsverläufe und auch das, was hilft, wahrscheinlich was sehr individuell.
Ganz unterschiedlich.
Ja, und das, also da kann man ganz schlecht sagen, das, was dir geholfen hat, jetzt mal so paradox auf dem Sofa zu sitzen und erlaubt, nichts zu tun, dass das nach 8 Wochen dazu führt, dass du gedacht hast, nee, ich könnte schon noch irgendwie was anderes machen. Das ist ja bei anderen vielleicht auch anders.
Ne? Ja,
also, hast du denn noch andere Sachen, die dir geholfen haben? Weil das wäre auch noch was Spannendes. Du hast ja betont, was du als Hilfe erlebt hast, war auf jeden Fall die Medikation, also die Medikamente. Auch gerade nach der Umstellung. Gibt es auch andere Dinge, wo du sagen würdest, also es ist ja auch noch so eine Frage, es gibt ja mehr als Medikamente.
Also was mir in Krisen natürlich schon, wo ich sehr von profitiert habe, waren eigentlich auch alle Formen von Kreativ- und Ergotherapie in der Klinik. Also wenn ich mal während des Anwaltsjobs wieder auftanken musste, dann wurde an der Medikation eigentlich gar nichts geändert.
Okay.
Aber es ging mir schon besser, weil ich mal raus war für 4 Wochen in der Klinik, quasi mal raus aus allem.
Aus dem Hamsterrad.
Konnte durchatmen.
Ja.
Und dann hat es mir unheimlich gut getan. Musiktherapie, Ergotherapie, Tanztherapie, habe ich richtig gemerkt, wie das die Lebensgeister auch wieder weckt, und wie man wieder neue Impulse bekommt. Aber ich denke auch, was wichtig ist, es gibt nicht den einen Lösungsweg und es greift halt vieles ineinander. Also klar, Medikamente sind eine Basis und man kann froh sein, dass es die heute gibt.
Und da vielleicht ist ja deine Meinung, dass man da ruhig auch mal probieren soll, auch mal ungewöhnliche Wege gehen soll. Vielleicht kann man es nochmal noch erklären. Ein Mood-Stabilizer hat ja geholfen, also ein Medikament, was bei affektiven Psychosen, die sozusagen phasenweise verlaufen, also bipolare Störungen, was dabei hilft. Da gibt es spezielle Medikamente.
Genau.
Und da hat eines hat dir da geholfen sozusagen.
Genau.
Da war der Arzt mutiger zu was probiert, gesagt, ich sehe da vielleicht so auch Anteile von so einer Störung bei Ihnen, wir probieren mal sowas. Und das war dann, habe ich so rausgehört, hat was gebracht.
Genau, das hat damals, in der Anfangszeit war das eine gute Unterstützung. Die nehme ich jetzt schon lange nicht mehr, aber ich sage mal, die ersten Jahre hat das einen Unterschied gemacht zu dem, wie ich vorher in der Negativsymptomatik war. Ne? Und ich glaube, was dann wichtig ist, wenn die Leute merken, es ist eine Form von chronischer Erkrankung, die einen eine Weile begleiten wird, dann muss man mit den Menschen zusammen eine Perspektive entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, man muss sich überlegen und das sind manchmal ganz Kleinigkeiten, was ich auch im SPZ mit den Patienten mache. Erstmal schauen, wie ist denn das soziale Umfeld? Erstmal sehen, dass man ein gutes Netzwerk aufbaut aus stabilen sozialen Beziehungen zu positive, vertrauensvolle Verbindungen zu anderen Menschen. Ja, das bricht ja auch bei vielen weg über die Krankheit, die Minussymptomatik. Viele sind auch einfach dann alleine und das muss man erstmal aufbauen, so ein Umfeld. Dann finde ich wichtig, Struktur ist wichtig, aber am Anfang auch nicht überfordern, sondern ja. Ich sage den Leuten dann, wenn richtig alles weggebrochen ist, dann fangen sie doch mal an und setzen sich einen Ankerpunkt in der Woche.
Mhm. Ja? Also nicht am Tag, sondern in der Woche.
Einen in der Woche. Ja? Dienstags gehe ich zu der und der Gruppe. Ja? Okay. Und versuchen sie das einzuhalten.
Ja.
Ja? Und dann kann man ja, wenn das klappt, sie werden sehen, sie ziehen daraus Kraft und ihnen geht es besser, wenn sie es geschafft haben. Mhm. Es mag ein Angang sein. Mhm. Aber dann kann man ja nach ein paar Wochen einen zweiten Ankerpunkt setzen. Ja? Also ganz langsam. Mhm. Und darum herum die Menschen langsam wieder aktivieren. Ja. Ja?
Schon mal ein guter Hinweis, also das Klein ist nicht eins am Tag, sondern erstmal eins in der Woche.
Das ist ganz, das ist bei vielen wirklich...
Ja, glaube ich.
Ja, ja. Ja. Mhm. Und wenn sie dann die anderen 6 Tage völlig versumpfen... Sie haben wenigstens einen Termin, den sie einhalten.
Ne? Na, und was du schön beschrieben hast, das habe ich auch oft in Erinnerung, ein bisschen gibt es auch so eine eigene Dynamik, die entsteht.
Genau. Also,
die plant man nicht am Reißbrett, dass man sagt, das macht man und wenn das klappt, kommt das. Das ist dann eher so wie bei dir. Man macht irgendwas und es passiert was Unerwartetes. Du wirst mitgenommen zum Aquafitness.
Genau.
Ja. Dann gehst du da irgendwann hin, dann bieten die dir einen Job an. Ja. Ja? Also das ist ja nichts, wo man irgendwie am Tisch sitzen kann und kann sagen, sie machen jetzt erstmal 4 Wochen Aquafitness, danach machen sie 6 Wochen, kriegen sie da einen Job.
Ne? Genau.
Also, und das wird, glaube ich, total unterschätzt, ja. dass man, wenn man was macht und wenn es ein Anker in der Woche ist, dass man davon...
Daraus ergibt sich
ja daraus ergibt sich was Neues.
Nach Möglichkeit, dieser eine Anker sollte nach Möglichkeit dann auch was sein in der Gruppe, ja, wo man andere Kontakten. Menschen mit sozialen Kontakten, genau. wo man sie trifft. Was
Positives.
Genau.
Ja.
Aber auch diese Kontakte führen ja vielleicht wieder zu weiteren ja, Kontakten.
Genau.
Wenn man einmal rausgeht aus der eigenen Tür, ja,
ja.
dann ergibt sich ganz Klar. schnell das eine aus dem anderen.
Kann schon im Treppenhaus passieren, dass man jemanden trifft,
genau.
mit dem man irgendwie im selben Haus wohnt und ein nettes Gespräch führt. Und das ist schon irgendwie was Positives.
Genau.
Ja, genau.
Und ja. so versuche ich dann halt auch zu arbeiten. Und was ich auch in der Ex-In-Ausbildung sehr viel von halte, ist die Idee von Kohärenz. Ja, also das Kohärenzprinzip, dass der Mensch irgendwie wieder das Gefühl bekommen muss, dass der Selbstwirksamkeit.
Dass es zusammenpasst.
Genau, und dass das, was er tut und das, wie er seinen Alltag lebt, dass das irgendeine Form von Sinn hat. Ja. Und da versuche ich dann auch den Leuten irgendwie zu sagen, gerade wenn sie dann berentet sind oder schon lange krank, jeder Mensch braucht irgendwie einen Sinn in ja. dem, was er tut. Den muss man irgendwie finden. Mhm. Und das kann am Anfang eine Pflanze sein, um die man sich mhm. kümmert, ja? Mhm. der man zusieht, dass sie wächst. Aber, mhm. aber es hat eine Wirksamkeit. Ja? Mhm. Es gibt ein Ergebnis. Und sich eine Aufgabe suchen. Der Mensch will ja auch gebraucht sein und er will ja auch Anerkennung für das, ja. was er tut. Und das sind so kleine Schritte, die ganz viel dazu beitragen, unabhängig, welche Diagnose man hat, ja. dass es einem Menschen psychisch besser geht.
Und sogar wahrscheinlich ohne Diagnose.
Genau, selbst ohne Diagnose wird es dem Menschen besser gehen. Ne?
Genau, ja.
Und wenn wir dann wieder beim Stress-Vulnerabilitätsmodell sind, gilt das Gleiche für mich. Solange ich darauf achte, und ich lebe ein bisschen bewusst und achte darauf, aber solange ich darauf achte, dass ich mir Gutes tue, ja, dass dieser, ich sag mal, auf diesem Strahl zwischen gesund und krank, ja, der Zeiger immer möglichst weit in Richtung gesund gehalten wird, solange habe ich auch einen guten Schutz davor, wieder krank zu werden, ja. Und das ist gar nicht so schwer und das irgendwann läuft das auch fast intuitiv. Aber
du bist jetzt in der Lebensphase, die du nicht mit früher vergleichen kannst.
Nee,
als Rechtsanwalt, wo du immer kurz vor sozusagen vom, wo es fast immer kurz vom Überlaufen
war. Wo das Pendel genau. immer eher Richtung krank war. Ne?
Ja. Im Hamsterrad und wo Druck und Konkurrenz kam.
Das spürt man auch, wenn man es mit dir nur hält. Ja. Da ist es nichts kurz vom Überlaufen.
Nee.
Und nebenbei, also allein das wäre schon fast, könnte eine eigene Folge sein, hast du ja das Salutogenese
von
Antonovsky erwähnt, also ja. Sense of Coherence, aber auch die Idee, dass ich mag das, weil das war eigentlich der Erste, der vor 30, 40 Jahren gesagt hat, es gibt nicht gesund und krank.
Genau.
Du hast das so mit dem Pendel beschrieben.
Es ist nicht schwarz-weiß.
Es ist, ne? Genau, es ist gar nicht das ist dieses Dichotome, Kontinuum. Sondern es ist ein Kontinuum. Und wir bewegen uns tatsächlich auf diesem Kontinuum nach rechts und links. Ne? Und also keiner ist gesund oder keiner ist krank. Ist so
nicht eine Botschaft. Zu 100%.
Auf jeden Fall nicht zu 100%. Ja. Also auch nochmal, sicherlich was theoretisch sehr Fundiertes. Jetzt haben wir tatsächlich schon wieder locker mal 40 Minuten hier miteinander gesprochen und wir haben den Karren jetzt erlebt, wie er aus dem Dreck gekommen ist. Das war, glaube ich, nochmal eine Folge, die sehr, sehr viele sehr, sehr gute Impulse gegeben hat. Also auch nochmal der Hinweis auf was Kleines ist nicht einmal am Tag, sondern vielleicht einmal die Woche. Mhm. Es kann auch richtig sein, dass man einfach mal erlaubt bekommt, dass man, wenn man nichts an Verantwortung hat, dass man auch mal am Sofa sitzt. Dass man die Dinge nicht so planen kann, wie sie oft geplant werden, sondern dass es so eine Dynamik gibt und dass kleine Sachen auch zu was führen. Also ganz, ganz viele tolle Tipps, finde ich, auch für die Profis, die uns zuhören, aber auch vielleicht für Betroffene, aber auch für Angehörige, die wahrscheinlich auch denken, eine Sache die Woche, da muss doch mehr gehen, ne, dass das trotzdem ja zu mehr führt, aber dann halt nicht so eine Überforderung.
Vielleicht so eine positive Grundhaltung, so ein Optimismus, so eine Zuversicht muss noch reinkommen. Aber deshalb
bist Hoffnung, spür ich bei dir. Hoffnung, eine Perspektive hast du betont. Ja. Man braucht eine Perspektive und wenn es erstmal eine Zimmerpflanze ist, die man nicht eintrocknen lässt, man muss eine Perspektive aufbauen. Die Dinge, die man tut, müssen Sinn haben. Also viele Dinge, glaube ich, die man so zusammenfassen kann, die man auch in der Therapie oft so denkt, aber manchmal auch noch zu groß vielleicht. Also Zimmerpflanze oder ein Date in der Woche ist, glaube ich, für die meisten Therapeutinnen erstmal was. Da, ne? Also das ist etwas wirklich Kleines.
Das machen Sie die restlichen Stunden
der Woche. Ja, super. Ganz herzlichen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Also wir danken. Spannende Folge. Toll, dass du uns mitgenommen hast, also uns auch die Hörerin mitgenommen hast, weil ich glaube wirklich, dass das für viele echt auch nochmal einen anderen Zugang zu einem Krankheitsbild gibt, was ja doch noch sehr stigmatisiert ist. Also Psychose oder Schizophrenie, da denken ja die Leute sofort, oh je, das ist spooky oder gefährlich oder was auch immer. Ich sage ja immer, es ist am gefährlichsten, wenn man irgendwie in die Altstadt geht. In der Psychiatrie ist es einer der sichersten Orte, die man sich vorstellen kann. Ja. Ja, also das, aber das ist ja so ein Bild, was entsteht. Ne? Und das, dass du uns so mitgenommen hast und auch aus deinem Erleben erzählt hast, auch aus den Tiefen, dass der Karren beim Dreck gerät und wie man da auch wieder rauskommt, das ist echt eine tolle Folge. Dankeschön.
Ja, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Super. Ja, das war unsere 41. Folge. Und ja, ich hoffe, dass wir Interesse geweckt haben, uns weiter zu folgen. Dann wäre es immer cool, Podcasts zu abonnieren. Und ja, Jens hat es auch erwähnt. Wir packen es auch nochmal in die Shownotes. Es gibt auch Bücher von dir. Kann man auf jeden Fall weiterlesen, sowohl Fantasy, die während deiner Psychose entstanden sind.
Science Fiction,
als auch, sage ich mal, dein Buch zu dem Erleben auch, wo du zu motiviert wurdest und was dir eigentlich nochmal den Weg auf die, ich sag jetzt mal, in die Psychiatrie beschert hat, aber auf die andere Seite.
Tatsächlich.
Quasi wie und jetzt, ich aus der Zeit fiel,
wie so heißt als ich aus der Zeit. Ja, genau. Danke fürs Zuhören. Denkanstöße haben wir auf jeden Fall gegeben. Und ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.